ARD Sounds.
Nun, ich habe tatsächlich, sagen wir mal, sehr robust auch gegenüber der Senatorin, nicht gegenüber der Verwaltung, darauf gedrängt, dass die Anträge bearbeitet werden. Und das hat eben halt auch an der einen oder anderen Stelle, muss ich sagen, zu Irritationen geführt.
Sagt Christian Goini, der wohl wichtigste Akteur in der Berliner Kulturförderaffäre. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. In dem es um die lange erwartete Aussage des CDU-Abgeordneten Christian Goini vor dem Untersuchungsausschuss geht, der die teils recht fragwürdige Vergabe von Fördermitteln an Projekte gegen Antisemitismus aufarbeitet. Spreepolitik nimmt sie mit hinter die verschlossenen Türen dieses Ausschusses und wir sprechen dann darüber, ob der Fall nach Goinis Aussage neu bewertet werden muss. Außerdem besprechen wir, was Brandenburgs Traum, zum lukrativen Standort der Rüstungsindustrie zu werden, mit einer sehr traditionsreichen Druckerei zu tun hat. Das alles in der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Hat die CDU die Vergabe von Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus unrechtmäßig beeinflusst, eventuell sogar Parteifreunde begünstigt? Der zum Fördergeldskandal eingesetzte Untersuchungsausschuss will genau das aufklären und hatte dafür nun einen ganz entscheidenden Akteur eingeladen, Christian Goini, den CDU-Abgeordneten, der besonders intensiven Druck auf die Kulturverwaltung und die Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson ausgeübt hat. Darüber haben wir unter anderem bereits in der Folge vom 6. März berichtet. Wir zeichnen diese Folge jetzt auf, während der Untersuchungsausschuss noch läuft und schalten trotzdem aber mal direkt ins Abgeordnetenhaus zu meiner Kollegin Sabine Müller, die an der Geschichte von Anfang an schon dran ist. Sabine, wo im Abgeordnetenhaus erwischen wir dich gerade?
Ich bin gerade mal kurz runtergegangen aus dem Ausschusssaal in unser Büro im Abgeordnetenhaus und da sitze ich jetzt.
Genau, vor dem Mikrofon. Wie war denn die Stimmung im Saal? Sehr angespannt, hat man das auch den, ich sag mal, Abgeordneten angemerkt, vor allem Herrn Goini, als er dort zum Termin kam?
Ich würde sagen, er hat versucht, locker zu wirken, Vorwärtsverteidigung zu machen. Also einmal zu sagen, ich habe nichts falsch gemacht, aber ich weiß, wer was falsch gemacht hat. Aber im Laufe der Befragung, die ein bisschen langsam losgegangen ist, also ich war ein bisschen enttäuscht, hatte das Gefühl, Mensch, das zieht sich wie Kaugummi. Aber dann wurde es doch relativ konkret. Und dann war es natürlich so, dass man auch Goini anmerkte, wenn er auf Widersprüche hingewiesen wurde und so, dass er nicht mehr so ganz so cool war, wie er am Anfang getan hat.
Bevor wir jetzt nochmal auf die Anhörung selber kommen, kannst du uns nochmal auf die Sprünge helfen, für alle, die das nicht im Detail verfolgt haben, warum Christian Goini für diese ganze Sache überhaupt so wichtig ist?
Ja, du hast es ja schon angedeutet. Wenn man sich die Akten der Kulturverwaltung zu dieser ganzen Fördergeldvergabe anguckt, dann taucht der Name Christian Goini sehr, sehr häufig auf. Er hat heute hier im Ausschuss gesagt, eigentlich hatte ich ja erstmal gar nichts damit zu tun, weil das ist ja nicht mein Thema. Ich bin jetzt kein Kulturpolitiker, sondern Haushaltspolitiker. Aber er habe halt auch gemerkt, Ende 2024, wie andere auch, dieses Geld für den Kampf gegen Antisemitismus, da waren Mittel liegen geblieben. Die Vergabe lief schleppend und dann habe er sich halt eingeschaltet. Und das sehen wir eben in den Akten auch, wie er sich eingeschaltet hat. Unter anderem war Christian Goini auch dabei, als es Ende Februar 2025 ein Treffen gab mit dem damaligen Kultursenator Giorgialo, initiiert vom CDU-Fraktionschef Dirk Stettner. Und da wurde halt dem Senator relativ klar gesagt, 2025 kann das nicht nochmal so laufen wie 2024, wir müssen was ändern, das Geld muss auf die Straße. Und kurz danach schickte Christian Goini Vorschläge, die wohl auch bei dem Treffen schon mal gemacht wurden, für Projekte, die gefördert werden sollten, an die Kulturverwaltung. Daraus entstand dann, nachdem auch die SPD noch ein bisschen was zugeliefert hatte, diese berühmt-berüchtigte Liste mit Projekten von besonderer politischer Bedeutung. Und die wurden halt anders behandelt als andere Projekte. Die mussten nicht in Jury-Auswahlverfahren, die wurden nicht inhaltlich geprüft, nachdem die Fachebene in der Kulturverwaltung gesagt hatte, sorry, aber für Antisemitismus haben wir eigentlich gar keine Expertise. Das liegt in anderen Verwaltungen. Wir können das nicht so richtig prüfen, sondern dann wurden diese Projekte nur formal geprüft, die Anträge, und viele bekamen auch den eigentlich notwendigen Eigenanteil erlassen. Also da ist ganz klar, diese Liste wurde anders behandelt als andere Projekte, die eben in Juryverfahren mussten. Und die Frage ist einfach, wurde dabei gegen Haushaltsrecht verstoßen? Gab es unzulässige politische Einflussnahme?
Auf welche offenen Fragen hast du dir und vermutlich auch die Abgeordneten heute Antworten von Herrn Goini erhofft oder erwartet?
Ja, das ist genau das, was ich jetzt auch gerade schon mal so ein bisschen angesprochen habe. Und das ist Goini natürlich auch gefragt worden. Wie war das denn mit der Einflussnahme? Das ist auch Dirk Stettner, der ja gerade hier oben noch aussagt, während wir reden, gefragt worden. Und beide haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Da habe es Vetternwirtschaft und so weiter gegeben. Also Dirk Stettner zum Beispiel hat gerade gesagt, er halte die Vorwürfe für absurd. Es habe jetzt kein parteipolitisches Netzwerk gegeben, das sich Projekte ausgesucht habe, um denen möglichst viel Geld zu geben. Hintergrund ist, dass gerade Christian Goyni zu einigen Leuten von den Projekten, die auf dieser Liste standen, Verbindungen hat. Da sitzt man teilweise zusammen in CDU-Ortsverbänden. Manche Leute arbeiten direkt für ihn und so. Also deswegen eben dieses parteipolitische Netzwerk. Haben beide gesagt, nein, das hatte damit nichts zu tun. Uns ging es um die Projekte. Da wurde tatsächlich auch gefragt, wie haben sie die denn ausgesucht? Das fand ich relativ spannend, dass die beiden nicht wirklich sagen konnten, warum diese Projekte besonders gut waren, warum sie ausgerechnet die Projekte ausgesucht haben. Das hörte sich mehr oder weniger so an nach dem Motto, ja, die haben uns halt gesagt, sie hätten gern Geld und sie machen gute Sachen und dann haben wir das einfach weitergeleitet. Also das waren schon so Fragen, die gestellt wurden und dann natürlich, ja, was ist mit diesem Druck? Haben sie unzulässig Druck gemacht auf die Verwaltung? Haben beide gesagt, ja, wir haben Einfluss genommen, aber nicht unzulässig. Wir wollten Druck machen, damit das Geld gegen Antisemitismus auf die Straße kam. Und was bei Christian Goyni dann noch dazu kam, das war halt auch so eine Geschichte, ist, ich habe es eben schon mal Vorwärtsverteidigung genannt, dass er sehr eindeutig versucht hat zu sagen, andere haben Fehler gemacht. Also er selbst hat gesagt, naja, vielleicht war ich im Ton in meinen WhatsApp-Nachrichten an die Senatorin vielleicht ein bisschen zu rustikal, hat er das genannt, zu temperamentvoll. Also vielleicht stimmte der Ton nicht ganz. Aber ansonsten war gerade bei Christian Goyni einmal sehr klar der Vorwurf an die Verwaltung, die habe die inhaltliche Prüfung abgelehnt mit der Begründung, sie habe keine Expertise beim Thema Antisemitismus. Das hält er für vorgeschoben. Hat gesagt, die hätten das machen können, aber sie haben einfach Arbeitsverweigerung betrieben. Und dann, was sowohl von Goyni als auch von Stettner kam, war der sehr klare Vorwurf, vor allem in Richtung der Grünen, das sei doch alles Wahlkampfgetöse. Also man ziehe hier jetzt etwas zum Skandal hoch, was gar kein Skandal sei, um sich im Wahlkampf Vorteile zu verschaffen.
Wie ist denn dann dein Eindruck nach diesem vor allem Auftritt von Herrn Goyni, der von Herrn Stetter läuft ja noch, den hast du teilweise mitbekommen, konnte vor allem Goyni die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, jetzt auch, ich sag mal, mit Argumenten entkräften?
Also er hat es versucht, ich fand, er war nicht immer erfolgreich. Also natürlich hat die CDU einen Punkt, finde ich, wenn sie sagt, klar, ein bisschen Einfluss nehmen möchte jeder, da haben aber die Oppositionsfraktionen und auch die SPD teilweise sehr klar gesagt, ja, aber das, was da gelaufen ist, ist nicht das, was man normalerweise macht. Klar, man macht Vorschläge, aber so ein Druck, auch die SPD hat davon Grenzüberschreitung gesprochen, das ist nicht normal. Was tatsächlich sowohl bei Goyni als auch bei Stettner immer wieder kam, dass ihm Abgeordnete, vor allem von den Grünen und von den Linken, dass die den beiden Ausschnitte aus Akten vorgehalten haben, die im Widerspruch zu dem standen, was sie im Ausschuss gesagt haben. Ein Beispiel, Christian Goyni hat gesagt, also ich kannte die Anträge dieser Projekte, die auf der Liste standen, was die dann eingereicht haben bei der Verwaltung, das kannte ich gar nicht. Und dann wird ihm aber vorgehalten, Auszüge aus Akten, wo er an Sarah Wedel-Wilson schreibt, ich habe dir da 8 Anträge weitergeleitet. Also da wurden immer wieder auf so kleine Geschichten, teilweise auch größere Geschichten hingewiesen, wo klar war, das stimmte offensichtlich nicht alles, was die beiden hier im Ausschuss gesagt haben.
Entsprechend fällt ja auch das Fazit aus von Manuela Schmidt von den Linken, die den Ausschuss auch führt, aber da natürlich auch als Linken-Politikerin drin sitzt. Und die hat euch, da hören wir mal kurz rein, folgendes Fazit hinterher in die Kamera gesprochen.
Ich finde, er hat sich sehr in Widersprüche verstrickt. Ich finde, wenn man rote Linien überschreitet und unbotmäßigen Druck ausübt, suggeriert, man hätte geprüft und es kann jetzt unterschrieben werden, ohne die fachliche Zuständigkeit zu berücksichtigen, ist eine politische Einflussnahme, die hat er ausgeübt, egal was er auch immer jetzt hier so gesagt hat.
Dazu muss man natürlich dann aber auch Herrn Goyni mal hören, der, und du hast es schon angedeutet, letztlich die Verteidigungslinie fährt. Naja, wir können ja nachweislich festhalten, dass Mittel für den Kampf gegen Antisemitismus nicht so ausgereicht wurden, wie es notwendig gewesen wäre, dass da auch Geld liegen geblieben sei. Da hören wir auch mal kurz rein.
Also ich glaube, wir müssen hier insgesamt festhalten, dass wir von 24 an über 25 bis zum heutigen Tage es nicht geschafft haben, die Mittel, die wir hier zur Verfügung gestellt haben, wirklich so umfassend und zielgerichtet auszugeben, wie wir uns das vorgestellt haben. In 24 sind teilweise Gelder für andere Zwecke verwendet worden. Es sind über 3 Millionen nicht ausgereicht worden. Und in 25 haben wir eben halt auch festgestellt, dass sowohl die Art und Weise, wie diese Projekte der Senatsverwaltung vorgeschlagen worden sind, als auch die Tatsache, dass sie eben halt nicht ordnungsgemäß bearbeitet worden sind durch die Verwaltung, schon ein Problem gewesen sind.
Dieser Vorwurf, die Verwaltung habe nicht ordentlich gearbeitet, das scheint tatsächlich auch immer wieder zu kommen in der Verteidigungsstrategie von Herrn Goyni.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich der zentrale Punkt, zu sagen, die Verwaltung, also die Fachebene der Verwaltung, hätte diese Anträge bearbeiten müssen. Es ist tatsächlich so, dass die Verwaltung Anfang 2024 beziehungsweise schon Ende 2023, als klar war, da kommt Geld für den Kampf gegen Antisemitismus in die Verwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, denn eigentlich ist es ja dieser zweite Teil, also gesellschaftlichen Zusammenhalt, weswegen diese Verwaltung das bekommen hat. Beziehungsweise eigentlich hat sie es bekommen, weil da ein CDU-Senator saß. Normalerweise hätte man sagen müssen, Mensch, wenn so eine schwarz-rote Koalition Geld für den Kampf gegen Antisemitismus bereitstellt, gibt man das vielleicht an die Verwaltung, wo zum Beispiel auch der Antisemitismusbeauftragte sitzt, die für Antidiskriminierung zuständig ist. Das war aber eine SPD-geführte. Und weil die CDU eigentlich dafür gesorgt hat, dass dieses Geld auch in den Haushalt kommt, sollte das in eine CDU-Verwaltung. Und das ist eine strittige Frage. Also Christian Goyni tut mehr oder weniger so, natürlich hätten die diese Anträge auch prüfen können, weil eigentlich hat doch mehr oder weniger, sagt er, jeder Expertise für Antisemitismus, wenn die auch sonst Anträge prüfen, da sagen zum Beispiel die Grünen, Entschuldigung, Antisemitismus-Expertise ist nichts für Dilettanten, das kann nicht einfach jeder prüfen. Ich finde, wo die CDU einen Punkt hat, ist, dass man sagen kann, jetzt ist mittlerweile 2026, aber auch 2025. Wenn man weiß, man hat keine Expertise für ein Thema, man weiß aber, man wird sich auf absehbare Zeit mit der Vergabe von Geldern beschäftigen müssen. Warum schafft man sich diese Expertise nicht ran? Die Opposition, die Grünen sagen dazu, naja, dann hätten sie halt mehr über ein Juryverfahren vergeben müssen. Da sitzen dann ja die Experten drin. Aber ich glaube, da hat die CDU durchaus einen Punkt, dass man sagt, warum hat sich die Verwaltung nicht selber mehr Expertise rangeschafft?
Die Grünen wurden ja schon angesprochen. Denen wird seitens der CDU vorgeworfen, da jetzt Wahlkampf zu betreiben mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Wir wollen allerdings auch noch die Grünen hören. Susanna Kahlfeld sitzt ja für die Partei mit im Untersuchungsausschuss und die wirft der CDU Folgendes vor.
Das Ziel von solchen Projekten ist ja, dass es wirklich weniger antisemitische Einstellungen in der Stadt gibt. Und das ist nichts, was man sich so dilettantisch aus den Fingern saugt. Also das ist das eine, wo sie sehr, sehr geschadet haben. Und das andere ist, dass sie es auf eine Art Partei politisiert haben. Im Sinne von, es gibt CDU-Projekte und es gibt grüne Projekte und es gibt SPD-Projekte. Und das ist in der Projektelandschaft so nicht. Sondern da gibt es viel mehr Zusammenarbeit und viel mehr differenzierte Wahrnehmung der Arbeit des anderen. Also durch diese falsche Politisierung und durch die fachliche Abwertung haben sie dem Ganzen einen enormen Bärendienst erwiesen.
Also diesen Vorwurf, man schade dem Kampf gegen den Antisemitismus, den gibt die CDU übrigens gleich zurück an die Grünen. Natürlich. Der Kollege Thorsten Gabriel, der gerade noch im Ausschuss sitzt und zuhört, schickte mir hier gerade noch eine Nachricht über Teams, dass offensichtlich der Grüne Daniel Wesener den CDU-Fraktionschef Dirk Stettner doch relativ getriggert hat nochmal mit seinen Fragen. Und dann hat Stettner relativ deutlich auch gesagt, prüfen Sie doch bitte mal selber als Grüne, wie Sie mit Ihren Wahlkampfmanövern im Kampf gegen Antisemitismus schaden. Zitat. Also das geht, ist keine Einbahnstraße. Diesen Vorwurf machen sich beide Seiten.
Und dann lass uns zum Abschluss noch auf einen Aspekt gucken, den wir nicht eher aus dem Blick verlieren sollten. Wir reden ja jetzt über die Vergangenheit. Wir könnten natürlich auch problemlos über das Hier und Jetzt sprechen und die Geldervergabe, die Fördermittelvergabe an Projekte gegen Antisemitismus heute sprechen. Und auch da läuft es trotz dieses Skandals und trotz dieser ganzen Diskussionen alles andere als ordentlich.
Ja, trotz oder vielleicht sogar wegen. Also in diesem Jahr sind 8 Millionen eingestellt für den Kampf gegen Antisemitismus, dann auch nochmal 8 Millionen für die jüdische Gemeindearbeit. Und in beiden Töpfen ist bisher nicht alles Geld, also nicht nur nicht ausgegeben, sondern nicht freigegeben. Das hatten CDU und SPD im Parlament erstmal mit einer Sperre belegt, vor dem Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Und bisher haben sie offensichtlich aus der Kulturverwaltung, sagen sie zumindest, nicht Vorschläge gehört, die sie gut genug fanden, wie das Geld in diesem Jahr ausgegeben werden muss. Die Kulturverwaltung sagt relativ deutlich, sorry, aber wir haben Vorschläge gemacht. Ihr müsst jetzt als Parlament diese Mittel entsperren. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, wer da recht hat. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich verworrene Angelegenheit. Aber Stand Mitte April ist schlicht und einfach. Es gibt möglicherweise wieder die Gefahr, dass Mittel in diesem Jahr liegen bleiben, einfach weil sich gerade Senat und Parlament nicht einigen können. Wie wollen wir es machen? Werden diese Mittel jetzt freigegeben oder nicht? Bisher sind von den 8 Millionen für den Kampf gegen Antisemitismus gerade mal 1,6 Millionen freigegeben.
Also eine höchst problematische Politisierung von Fördermitteln und wie sie ausgegeben werden. Sabine, ich vermute, das Ganze wird uns noch eine ganze Weile begleiten und auch Thema im Wahlkampf werden. Dir erstmal danke ins Abgeordnetenhaus für auch deine Einschätzungen. Und du hast ja jetzt noch ein bisschen mit dem Ausschuss zu tun. Mal schauen, was der Fraktionschef der CDU, Dirk Schnetter, noch zu Protokoll gibt. Darüber sprechen wir sicherlich an anderer Stelle auch nochmal. Erstmal dir, vielen Dank.
Danke dir, ich gehe jetzt schnell wieder zurück.
Drohnen stellen mittlerweile eine substanzielle Gefahr für unsere kritische Infrastruktur dar. Das haben wir auch bereits am BER und an fast allen großen Flughäfen in Deutschland leidvoll erlebt. Dafür braucht es die Technologie und das Know-how, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden.
Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist die Rüstungsindustrie in den Fokus der Politik gerückt. Die Landesregierungen in Berlin und Brandenburg sehen da einen Wachstumsmarkt, von dem man gerne ein Stück abhaben möchte. Und gleichzeitig wird immer klarer, nicht zuletzt, wenn flächendeckend mal der Strom ausfällt, siehe Berlin Anfang des Jahres, wie verwundbar auch die kritische Infrastruktur hier daheim ist. Horrorszenarien, jedenfalls können sich die Expertinnen und Experten gerade genug ausmalen, vom Drohnenangriff auf ein lokales Umspannwerk durch irgendwelche Extremisten bis hin zum Schutz vor ballistischen Raketen einer feindlichen Macht im Ausland. Bei mir ist jetzt Martin Adam aus der Landespolitik Brandenburg. Grüß dich, Martin.
Hallo.
Du hast uns für diesen Bereich Rüstungs-, Verteidigungsindustrie, Sicherheitsindustrie ein ganz besonders interessantes Beispiel aus Brandenburg mitgebracht, das so ein bisschen zeigt, welche Blüten die Verteidigungsindustrie dann durchaus auch treiben kann. Denn wir landen in einer Druckerei. Warum?
Zumindest bei einem Hersteller von Druckmaschinen am vergangenen Dienstag ein sehr interessanter Termin, auch sehr hochkarätig besetzt. Dietmar Woidke war da, der Brandenburger Ministerpräsident, und sprach davon, dass wir Brandenburger ja nicht dafür bekannt seien, zu übertreiben. Aber hier müsse man jetzt doch mal sagen, hier wird gerade Geschichte geschrieben. Der Staatssekretär Frank Wetzel aus dem Bundeswirtschaftsministerium war da, etliche Abgeordnete auch aus dem Bundestag, der israelische Botschafter. Also man merkt, oh, Oha. Hier ist viel los, worum geht's? Heidelberger Druck, die Heidelberger Druckmaschinen AG, ein deutscher Industrieriese, seit jetzt 176 Jahren im Geschäft, erweitert das Portfolio. Und zwar nach der Logik, wir sind Experten für Präzisionsmaschinenbau, da können wir eigentlich auch Drohnen bauen. So, wer das bauen kann, haben wir da gehört, wer so Riesenmaschinen bauen kann, der kann eigentlich alles bauen. Also bietet Heidelberg jetzt auch Drohnen an, ist völlig neu in diesem Markt und geht da auch nicht alleine rein, weil die Konkurrenz, du hast es angesprochen, es ist ein großer Markt, da gehen viele gerade rein, die Konkurrenz ist da, sie ist groß, das sind oft Startups, die auch sehr frisch und sehr schnell sind. Also gehen die zusammen rein als Joint Venture mit Ondas. Und Ondas wiederum ist ein Joint Venture aus verschiedenen israelischen Drohnenfirmen, die ja auch dann durch ihren Iron Dome und überhaupt die Sicherheitslage in Israel die Erfahrung und die Technik mitbringen, mit einem US-amerikanischen Konzern, der das Geld und die Börsennotierung mitbringt. Und die gehen jetzt wiederum zusammen mit Heidelberg Druckmaschinen und nennen sich Ondas, Heidelberg Onberg. Und Onberg soll jetzt voll autonome Drohnen, Abfangdrohnensysteme entwickeln.
Drohne gegen Drohne.
Drohne gegen Drohne. Drohne mit Netz gegen Drohne. Wir können mal Jürgen Otto hören, das ist der Vorstandsvorsitzende von Heidelberg, was die da produzieren wollen.
Also es geht um autonome Systeme, die eben fahren oder fliegen. Und diese autonomen Systeme sollen auch im Wesentlichen automatisch, also über KI gestützt, gesteuert werden. Das heißt, ohne menschliche Eingriffe auch funktionieren, eben wenn eine feindliche, nennen wir es feindliche Drohne, eben auf ein Gelände einfliegt, dass eben die Detektion und die Abwehrmechanismen automatisiert und in Millisekunden erfolgen.
Sanfter Hinweis, die fahren auch. Also Drohne heißt nicht nur, was fliegt, sondern es gibt natürlich auch Drohnen, die fahren.
Genau, das ist so ein bisschen jetzt quasi ein Unterkapitel. Wer so ein bisschen die Frontlage in der Ukraine verfolgt, hat diese Bilder gesehen. Das sind kleine mobile, manchmal wie kleine Autos, die autonom unterwegs sind, die in der Ukraine auch schon eingesetzt werden. Jetzt nicht von diesem Hersteller, aber vergleichbare sind in der Ukraine im Einsatz, um zum Beispiel Verletzte zu bergen von der Front. Der Fokus hier, also diese Teile standen da auch rum und wurden so ein bisschen vorgeführt, aber der Fokus sind die Drohnen. Und um ein Bild vor Augen zu haben, man muss sich das so vorstellen, da sind verschiedene Sensoren aufgestellt und in der Mitte ist eine große Kiste eigentlich. Wirkt eigentlich wie so eine Transportkiste. Und kommt jetzt so eine Drohne über dein Fabrikgelände beispielsweise, dann versuchen die das erst digital quasi neu zu routen, also die Drohne nicht abzuschießen, nicht abzufangen, sondern irgendwo anders hinzusteuern, dass sie gelandet werden kann. Das wird aber in vielen Fällen schon gar nicht mehr funktionieren, weil viele neuere Drohnen auch gar nicht mehr über Funk gesteuert sind, sondern auch gar nicht mehr über GPS, sondern vorher Karten geladen haben und dann wirklich vollautonom agieren. Und der eigentliche Clou, mit dem die werben, ist, dann steigt eine Drohne auf, verfolgt diese feindliche Drohne, wenn es dann eine ist, und schießt so ein Netz raus.
Und fängt die ein.
Und fängt die ein, beziehungsweise lässt sie runterfallen. Dann kann man sagen, das ist auch wirklich keine so schlaue Idee, gerade in bewohnten Gebieten. Dann ist da ein kleiner Fallschirm mit dran. Zumindest in der Vorführung sieht das alles ganz fantastisch aus. In der Praxis gibt es große Zweifel, ob das funktioniert.
Ja, Beispiel gibt es natürlich auch aus Berlin. Ich war vor ein paar Monaten bei einem Drohnenhersteller, der auf dem ehemaligen Flughafen Tegel was ganz Ähnliches macht. Auch der hat Drohnen, die fliegen nicht autonom, aber die fliegen über dieses Flughafengelände. Das ist deren Testgebiet. Die werden gesteuert vom Boden aus mit Controllern. Die sehen wirklich aus wie bei einer Spielekonsole. Und diese Drohnen gehen schon ins Ausland, gehen schon in die Ukraine, werden dort eingesetzt. Das sind Überwachungsdrohnen, die dann Informationen auf dem Schlachtfeld irgendwie sammeln und zurückmelden an die Soldaten am Boden. Also das heißt, das ist etwas, das passiert sowohl in Brandenburg, und da ist Interesse da, als auch in Berlin. Und ich meine, Drohnenabwehr war auch bei der Berliner Polizei zuletzt großes Thema. Auch da wieder Netze, die abgeschossen werden vom Boden, um irgendwelche Drohnen vom Himmel zu holen. Also das ist tatsächlich etwas, womit sich die Politik im Augenblick in beiden Bundesländern intensiv auseinandersetzt.
Die Politik und die Wirtschaft. Wir können noch mal Jürgen Otto hören, der, als wir ihn danach fragten, wie er das anstellen möchte. Es gibt, also Heidelberg ist einfach groß, aber natürlich auch nicht so wendig. Und es gibt so viele, du hast es angesprochen, so viele Start-ups, auch die Brandenburger Polizei, auch die Bundeswehr hatte jetzt neulich in Brandenburg so eine Art Tag der offenen Tür, sag ich mal so ein bisschen lapidar, wo Drohnen-Startups eingeladen wurden. Das sind ganz kleine Klitschen zum Teil, die dann zeigen, was sie können. Und jetzt kommt da also dieser Industriegigant rein. Und Jürgen Otto sagt, gerade deswegen werden wir sehr erfolgreich sein. Und ich würde seine Aussage auch so interpretieren, gerade deswegen werden wir sehr viel Geld verdienen.
Wir haben eben im Vergleich zu den Startups alles im Faktor 100. Wir haben 100 Mal mehr Mitarbeiter, wir haben 100 Mal mehr Fläche, wir haben 100 Mal mehr investiert. Wir haben eben alle Anlagen schon da und können damit enorm Geschwindigkeit machen und enorm profitieren.
Also das ist eine Entwicklung, die sowohl in Brandenburg als auch in Berlin passiert. Ich erinnere mich noch, im Zusammenhang mit den Startups hier in Berlin wird auch über den DevTech, Defense-Tech-Sektor genauso gesprochen. Der große Vorteil von kleinen Startups, die sich dann an größere Unternehmen dranhängen. Und wir haben natürlich auch hier in Berlin die Entwicklung, dass große Industrieunternehmen ebenfalls einsteigen in den Rüstungsbereich. Rheinmetall im Wedding versucht da gerade eine alte Fabrik umzupolen, quasi umzubauen, um dann Artilleriemunition, also ganz klassisch eigentlich, herzustellen. Da geht es gar nicht um Hightech in dem Sinne, sondern da geht es um ganz stumpfe Artilleriemunition. Und wir haben weitere Beispiele aus Brandenburg, natürlich auch Unternehmen, die für die Bundeswehr Stromaggregate zum Beispiel herstellen oder eben auch noch ganz anderes Gerät. Das heißt, diese Branche wächst und die Politik will da tatsächlich auch weiter rein investieren.
Die Politik in Brandenburg will das ganz, ganz ausgesprochen, auch ganz deutlich. Und da kommt jetzt zum Tragen, dass Brandenburg ja seit kurzem eine neue Regierung hat aus SPD und CDU. Und wie man sich vorstellen kann, das alte Bündnis davor, SPD und BSW, das war da so ein bisschen Schaum gebremst. Also auch da hat die SPD schon darüber gesprochen, dass man von diesem wachsenden Sektor gerne was abhaben möchte. Der damalige Brandenburger Wirtschaftsminister hat im Frühjahr noch gesagt, es sei doch nicht in Ordnung, dass auf ganz Deutschland geblickt, weniger als 10% dieser Rüstungsinvestitionen und Rüstungsproduktion im Osten Deutschlands stattfindet. Das müsse man doch ausbauen. Jetzt ist das BSW als Bremse in dieser Koalition raus. Die CDU ist da sehr offen dafür. Und damit ist es jetzt wirklich ganz große, ganz offizielle politische Linie zu sagen, wir wollen hier Rüstungsinvestitionen an diesen Standort holen, auch einfach, um damit Steuereinnahmen zu haben. Deswegen ist dieser Termin bei der Heidelberger Druckmaschinen AG auch so groß, so prominent besetzt worden. Und gleichzeitig gibt es eben große Zweifel daran, wie viel das jetzt wirklich bringt. Denn versprochen wird, und wir haben es jetzt auch hier im Gespräch schon gemerkt, versprochen wird, es geht gar nicht so sehr um militärische Ausrüstung, es geht eher um kritische Infrastruktur und hier werden Arbeitsplätze geschaffen. Dietmar Woidke, darauf angesprochen, sagte, naja, jetzt gucken wir erstmal. Jetzt müssen die erstmal hier irgendwie an den Start kommen und dann schauen wir mal, was wir eigentlich brauchen. Und es wird hier irgendwann produziert. Es ist völlig unklar, ob wirklich Drohnen in Brandenburg an der Havel in diesem inzwischen relativ alten Industriestandort 1991 ist Heidelberg dahin gegangen. Damals übrigens von Helmut Kohl eröffnet das Werk.
Okay.
Ob da wirklich diese Drohnen, Drohnenabfangsysteme, auch diese Unmanned Ground Vehicles heißen die, also diese selbstfahrenden Mini-Autos, nenne ich es jetzt mal, ob die da wirklich jemals produziert werden oder ob das eigentlich so eine Art Vertriebsstelle ist.
Ja, also so groß ist die Industrie tatsächlich hier noch nicht. Ich habe gelesen, es sind ungefähr 130 Unternehmen in der Metropolregion, haben bisher so 26.000 Mitarbeitende. Wie genau das ist, kann ich jetzt nicht unbedingt verifizieren, aber es ist auf jeden Fall noch kein besonders großer Industriebereich, aber der will auf jeden Fall wachsen. Ich fand es ganz spannend, dass zuletzt auch unser Regierungschef Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, war auf Auslandsreise in Warschau und in Prag. Und wir haben uns erst gefragt, warum man da keine Pressebegleitung dabei haben wollte, keine Medienbegleitung. Und dann stellte sich langsam heraus, naja, der war vor allem im Verteidigungssektor unterwegs, hat unter anderem in Prag zwei Rüstungsunternehmen sich dort angeschaut. Auch da ging es wieder um Drohnen. Und dann war er in deinem alten Betätigungsgebiet in Polen, in Warschau, und hat auch dort einerseits das Sicherheitszentrum in Warschau sich angeschaut und dann auch wieder eine Rüstungsfirma. Und auch ganz klar gesagt, und das ist der Plan dieses Senats, sie wollen das ausbauen, DevTech-Rüstungsindustrie. Und dann haben wir aber vielleicht nach unserer Wahl im September die gleiche Diskussion, wie ihr ja gerade erst in Brandenburg hattet, da wo das BSW gebremst hat. Die nächste Regierung wird möglicherweise entweder von einer Linken angeführt oder weiter von der CDU, aber dann vielleicht mit den Grünen zusammen. Und die Grünen haben da ganz lange Zähne, wenn es um die Rüstungsindustrie geht. Also kommen wir eigentlich wahrscheinlich möglicherweise politisch auf genau die gleiche Diskussion, wie ihr sie schon durchgehabt habt.
Genau, und was man merkt, ist jetzt ein bisschen eine Beobachtung, vielleicht auch eine Unterstellung von mir, aber mein Eindruck ist, dass genau deshalb aus der Politik auch lieber über die Verteidigung kritischer Infrastruktur, über die Sicherheit hierzulande gesprochen wird. Ganz oft sind das ja auch Dual-Use-Entwicklungen. Diese Unmanned Ground Vehicles, diese
Drohnen am Boden.
Ja, Drohnen am Boden nennen wir es so, genau, diese Fahrzeuge. Wenn man sich das anschaut, was in der Ukraine passiert, damit kannst du Sachen transportieren, damit kannst du Verletzte evakuieren, kannst die aus Gefechtssituationen rausholen. Aber du kannst natürlich auch ein MG drauf montieren und dann fährt das Ding nach vorne und schießt. Und dann hast du genau dieses Terminator-Bild von dem autonom oder fast autonom agierenden Kampfroboter. Diese Meldungen aus der Ukraine sind ja mal schwer zu verifizieren von hier, aber Anfang der Woche gab es die erste Meldung, dass das ukrainische Militär ohne menschliche Beteiligung vor Ort zumindest eine russische Stellung eingenommen hat. Also das ist, da merkt man, in welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit sich das dort entwickelt, aber dass wir auch Quantensprünge in der Entwicklung machen, wo dann Gesellschaft, öffentliche Debatte und auch politische Debatte kaum hinterherkommt.
Ja.
Und deswegen wird hier eher von kritischer Infrastruktur gesprochen. Wir haben mit Manuel Artuk gesprochen. Der berät die Bundesregierung als Sachverständiger in Sachen Schutz von kritischer Infrastruktur, ist selbst ein sehr kritischer Begleiter dessen, was da gesetzmäßig abläuft. Der kritisiert ganz stark, dass eben bis heute trotz des neuen Kritis-Dach-Gesetzes, was das ja irgendwie regeln soll, Zuständigkeiten ganz unklar sind. Also dieses schon oft gehörte Beispiel, wenn da so eine Drohne kommt und fliegt erst irgendwo übers Feld, wird die Polizei gerufen, dann fliegt sie über ein Kasernengelände, dann muss die Polizei stehen bleiben und die Bundeswehr anrufen. Und wenn dann die Drohne ungünstigerweise Richtung Flughafen abdreht, dann kommt die Bundespolizei. Und bis die sich geeinigt haben, ist die Drohne schon lange wieder weg. Das ist einer seiner...
Oder irgendwo reingeflogen.
Das ist einer seiner Hauptkritikpunkte. Und konkret in Bezug jetzt auf die Drohnen, die da in Brandenburg an der Havel theoretisch irgendwann mal produziert werden, sagt er Folgendes.
Das Problem ist, selbst wenn sie in ganz Deutschland überall Abfangeinrichtungen einbauen würden, würden sie bestimmte Drohnentypen immer noch nicht damit adressieren oder erwischen. Beispielsweise, wenn es eine sehr kleine, sehr schnelle, also 100 km/h oder schneller, sehr wendige Drohne ist, die kriegen sie auch mit diesen Abfanginfrastrukturen in ganz Deutschland nicht abgedeckt. Made in Germany und gerade die industrielle Fertigung oder auch diese Ingenieurskunst aus Deutschland, das nennt man manchmal im Ausland dann auch German Gründlichkeit, das wird weltweit immer noch sehr hoch gesehen, auch wenn wir alles tot diskutieren können. Aber ich glaube, der primäre Grund der Israelis ist gar nicht, dass wir diese Serienproduktion hinbekommen, sondern dass es insbesondere ein deutscher Hersteller ist, sodass man mit Deutschland werben kann.
Ja, also da doch sehr große, sehr hörbare Skepsis, dass wirklich, also A, in Brandenburg diese Drohnen produziert werden und das nicht einfach nur quasi das Label Made in Germany ist, was da draufgeklebt wird. Aber das kann durchaus passieren. Aber B, dass diese Drohnen eigentlich geeignet sind für den Einsatz zu Hause, also in Deutschland, um kritische Infrastruktur, um Stromleitung, um Wasserleitung, um Kraftwerke etc. zu schützen. Und ob nicht doch eigentlich der Markt, auf den das abzielt, die Ukraine ist. Da, wo wirklich gekämpft wird.
Ja, und es ist auch kein Zufall, dass immer wieder die Ukraine auftaucht. Berlin ist ja vor ein paar Wochen bekannt gegeben worden als Standort für das für so eine Art neues Kontaktbüro für die Rüstungsindustrie. Soll dann ein sogenanntes Ukraine Freedom House aufgebaut werden in Berlin als Schaltstelle zwischen der ukrainischen und der deutschen Berliner Brandenburger Rüstungsindustrie, damit man sich da gegenseitig austauscht, sich gegenseitig befruchtet, wie man so schön sagt. Da geht es natürlich dann am Ende auch um Millionen, vielleicht milliardenschwere Aufträge. Auch kein Zufall, dass die Ukraine jetzt angesichts des Iran-Kriegs den arabischen Staaten Experten für Drohnenabwehr zur Verfügung gestellt hat oder es zumindest angeboten hat, denn da sitzt im Augenblick das ganze Know-how. Aber Schutz der kritischen Infrastruktur ist ja nicht nur Drohnenabwehr, auch wenn das besonders spannend sicherlich ist. Wir haben diese Woche im Gesundheitsausschuss im Abgeordnetenhaus noch einen ganz anderen Bereich uns angeschaut, nämlich die Krankenhäuser. Auch da war wieder das große Thema, wie reagieren wir hier eigentlich im Krisenfall? Das klingt dann wieder sehr nach Drohnenabwehr. Wer ist eigentlich zuständig? Da war das Thema, na, wer organisiert denn dann hier den Notfallplan? Wer ist denn dann jetzt zuständig für die Einteilung der Prioritäten? Welches Krankenhaus macht was? Wo machen wir was? Und irgendwann machte dann eine Boulevardzeitung auch noch aus dieser sehr dichten, detailverliebten Diskussion die Nachricht, Berliner Krankenhäuser sollen jetzt wieder in den Bunker verlegt werden. Das gab es mal früher zu Kaltkriegszeiten, da gab es hier ein alliierten Krankenhaus mit einem Bunker, mit einer Bunkerklinik unter der Erde. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber zumindest hat die Charité schon mal angedeutet in dieser Diskussion im Gesundheitsausschuss, wir haben übrigens am Virchow-Klinikum noch einen Tunnel, Nottunnel, wo wir de facto auch versorgen könnten. Aber da hat man auch wirklich gemerkt, dass alleine schon, was die Zuständigkeiten angeht, noch extrem viel geklärt werden muss. Und das ist auch Schutz der kritischen Infrastruktur natürlich.
War auch Thema bei einem Treffen, quasi wie für unseren Podcast gemacht, die Parlamentarische Konferenz. Das gibt es seit 2022 und ist ein Treffen Brandenburger und Berliner Abgeordneter. Mal hier, mal da. Aus dem eigentlich ganz eingängigen Gedanken heraus, warte mal, wenn hier Menschen leben, die Tag für Tag über diese Landesgrenze fahren und wir uns zumindest auch im Bereich um Berlin herum eh als Metropolregion verstehen, dann sollte doch die Politik das irgendwie auch spiegeln. Wir sollten doch wenigstens bei Themen, die uns alle was angehen, die sowohl Berlin als auch Brandenburg betreffen, uns gelegentlich mal zusammensetzen. Das hat jetzt stattgefunden in Brandenburg an der Havel im alten Rittersaal. War also ganz,
auch noch.
Ganz interessantes Ambiente, so ein gigantischer Kronleuchter an der Decke und Bleiglasfenster, das Ganze neben dem Dom. Die Veranstaltung am Donnerstag eröffnet vom Bischof, der dieses Bibelzitat brachte und sagte, was...
Pulp Fiction wie Hexer? Nein, ein richtiges.
Der hatte ein echtes drauf, aber es war auch das Bekannte. Ich kann es nicht ganz wörtlich wiederholen, aber dieses, warum bekrittelst du quasi den Splitter im Auge deines Bruders, wenn du doch den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Also ich habe das verstanden als so ein bisschen, Leute, hier ist keine Zeit mehr für Brett vorm Kopf. Wir müssen jetzt hier wirklich mal Tacheles reden. Und das ist dann auch geschehen. Das war eine sehr offene, sehr eindrückliche Runde. Und da ging es eben auch um die Frage, können wir kritische Infrastruktur eigentlich tatsächlich schützen? Ja, nicht so ganz, sagt der Brandenburger Innenminister Jan Redmann.
So wichtig staatliche Maßnahmen und die Verantwortung der Betreiber sind, einen hundertprozentigen Schutz werden wir aber trotzdem nicht gewährleisten können. So ehrlich müssen wir sein, dazu ist die kritische Infrastruktur viel zu vielgestaltig. Dazu sind die Angriffspunkte zu zahlreich und wir müssen deshalb auch Menschen befähigen, mit den Krisen und den Ausnahmesituationen umzugehen. Auch da ist das Stichwort private Vorsorge zu treffen, selber auch in der Lage zu sein, eine gewisse Zeit auch ohne die Versorgung bestimmter Netze klarzukommen.
Wie war das mal, die Antwort auf diese Frage, würde sie verunsichern? Das war jetzt, das hat mich jetzt etwas verunsichert, auch wenn es sehr ehrlich war.
Das war genau so ein Moment. Da war auch so ein bisschen Stille in dem Saal, auch wenn natürlich alle den Anschlag auf das Stromnetz in Berlin Anfang des Jahres vor Augen hatten. Jan Redmann hat auch nochmal von dem Anschlag auf die Tesla-Stromversorgung 2024, glaube ich, war das gesprochen. Burkhard Dregger, CDU-Abgeordneter aus Berlin, sprach davon, dass in Berlin ja das Informationsfreiheitsgesetz unter anderem deshalb angepasst wurde, damit nicht mehr, und dann hat er das gezeigt, dass das nach wie vor der Fall ist, detaillierte Stromnetzkarten beispielsweise öffentlich einsehbar sind und man muss jetzt nicht geschult sein und sich großartig Mühe geben, um rauszufinden, wo man so einen Hochspannungsmast oder eine Schnittstelle, so einen Schnittpunkt findet, mit dem man großen Schaden anrichten kann. Und trotzdem war so ein grundsätzliches Gefühl von, das ist so viel. Wenn wir wirklich kritische Infrastruktur durchdeklinieren und sagen, das sind militärische Gebäude, das sind Strom-, Wassernetze, das sind Versorgungswege, das sind Krankenhäuser, das sind Stadtwerke, Wasserwerke etc. Das ist, selbst wenn man daran glaubt, dass solche Technik, wie jetzt von den Heidelberger Druckmaschinen präsentiert, da eine Lösung sein könnte, und wie gesagt, daran gibt es Zweifel, ist das so viel, dass es nicht realistisch machbar ist. Und Resilienz ist dann immer das Stichwort, von dem die Rede ist. Und das heißt eben einerseits, Unternehmen, Netzbetreiber etc. müssen sich selbst kümmern, müssen sich selbst im Zweifel Technik hinstellen. Aber ja, wir haben Redmann gehört, auch Bürgerinnen und Bürger sollten wieder so ein bisschen anfangen, diese Ratgeber zu lesen. Wird ja rausgegeben von der Bundesnetzagentur, glaube ich, bin ich ganz sicher.
Also es gibt mehrere sogar, die man sich da runterladen kann. Bis hin zum Prepper-Manual, wo man dann genau lesen kann, welche Konservendosen man im Keller haben sollte.
Genau, du sprachst Polen an. Ich habe ja die letzten Jahre in Polen gelebt. Da gibt es bei Biedronka, also in so einem Stapelstandard-Discounter, wie bei uns Netto, Aldi, gibt es Fluchtrucksäcke. Fertig gepackt, kannst du kaufen. Nimmst einfach quasi aus dem Regal und da ist alles drin, was du brauchst. Packst du noch deine persönlichen Dokumente rein, bist du fertig. Also da ist das Denken auch schon an einem ganz anderen Punkt. Und ja, Redmann sagt im Grunde, also so ein paar Konserven, Wasservorräte, ein Radio mit Kurbel- oder Batteriebetrieb, Kerzen, wäre schon ganz gut, weil wir werden nicht garantieren können, dass hier nie Stromausfall ist, weil wir immer mit irgendwelchen Drohnen schnell genug da sind.
Du hast mich ja während der Sitzung der Parlamentarischen Konferenz sogar angeschrieben und hast mich auf eine Aussage von Herrn Dregger aus Berlin, dem CDU-Abgeordneten, hingewiesen. Die hören wir uns mal ganz kurz an.
Also der RBB hätte ja für die Leute, die zu Hause ein batteriebetriebenes Radio haben, durchaus auch mal sagen können, wohin sich die Bürger wenden können. Das ist nicht geschehen. Ich will da keinem eine Schuld zuweisen, aber ich glaube, es ist schlau, darauf hinzuwirken, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gerne auch private Sendeanstalten, dort in die Pflicht genommen werden können.
Fand ich spannend und würde es auch ganz gerne ein bisschen zurechtrücken, weil das klang auch schon ein kleines bisschen nach Kritik an uns hier beim RBB. An der Stelle müsste man Herrn Dregger darauf hinweisen oder wäre es mir ein Anliegen, ihn darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auf allen möglichen Kanälen informiert haben über Hilfsangebote und so weiter. Und vielleicht auch ein Tipp an die Politik, wenn sie den nächsten Staatsvertrag schreiben. Vielleicht sollten sie uns nicht als Aufgabe mitgeben, uns von so alten, vermeintlich alten Techniken wie dem UKW zu verabschieden und stattdessen dieses tolle neue Internet zu nehmen. Das geht nämlich nicht, wenn der Strom weg ist. UKW aber ist da durchaus resilienter. Vielleicht sollten wir doch die ein oder andere UKW-Antenne einfach noch weiter betreiben. Auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Aber das nur an dieser Stelle in eigener Sache.
Ja, ich habe da auch drauf reagiert, deswegen habe ich dir ja geschrieben, weil der RBB, das muss man wirklich auch mal zur Ehrenrettung sagen, ja nicht nur informiert hat, sondern sogar selbst Punkte angeboten hat, wo man sich aufwärmen konnte, wo es Strom gab, wo es auch mal ein warmes Getränk gab.
Kurbelradios.
Also das war so ein bisschen überraschend, dass er das sagte, aber sei es drum. Das Thema UKW, DAB Plus kam auch auf, schlichtweg, dass uns ohne die Erfahrung auch oft die Fantasie fehlt, uns vorzustellen, was dann alles nicht mehr funktioniert. Und deswegen war der Schock ja so groß in Berlin, weil ohne Strom eben nichts mehr läuft, auch die Klospülung nicht mehr.
Oder die Funkmasten.
Die Funkmasten. Und es gibt inzwischen, das muss man aber schon auch festhalten, also dieser Prozess läuft ja schon eine ganze Weile, auch wenn es so wirkt, als würden jetzt alle aufwachen. Es gibt inzwischen in Berlin und Brandenburg zusammen etwa 370 sogenannte Katastrophenleuchttürme, also vorher definierte Anlaufpunkte, die dann einen Funkkontakt haben, die ein Notstromaggregat haben, wo man sich aufwärmen kann, wo man auch mal Strom bekommt und ein Handy zum Beispiel laden kann. Da habe ich vor Jahren schon ein Interview geführt mit dem Zuständigen bei der Berliner Feuerwehr und fragte den, woher weiß ich denn, wo das ist? Muss ich mir jetzt vorher irgendwie die Karte raussuchen? Und er sagte, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Wenn der Strom ausfällt, das finden sie schon. Das ist nicht der einzige Punkt, wo Licht ist. Und da gehen die Menschen hin wie die Motten ans Licht. Und das war eine so gruselige Vorstellung, dass du in Dunkelheit aus deinem Haus kommst und einfach dahin gehst, wo alle anderen Menschen auch hingehen. Aber diese Punkte gibt es, also da wird was aufgebaut. Was am Donnerstag bei der Parlamentarischen Konferenz aber auch eindrücklich war, war der Auftritt von Oberst Rosmanit. Der ist vom Landeskommando Berlin, also der Bundeswehr, der sehr klar gemacht hat, also auf uns könnt ihr euch da nicht so richtig verlassen.
Wir helfen natürlich gerne, wir unterstützen gerne, wir beraten gerne, aber sollte sich die Lage zuspitzen, was wir alle nicht wollen, dann sind uns letztendlich die Hände gebunden, beziehungsweise wir haben keine Kräfte, um dies zu tun, brauchen sogar eher die Unterstützung der Zivilgesellschaft, um unsere Aufgaben erfüllen zu können.
Ich vermute, weil er meint damit, dass die Bundeswehr in so einem Fall natürlich dann wahrscheinlich mit Landesverteidigung zu tun hat und nicht noch die Kräfte hat, irgendwie beim Katastrophenfall zu helfen.
Genau, er sagte ganz grundsätzlich, die Bundeswehr ist nicht zuständig, ist nicht verantwortlich für den Schutz kritischer Infrastruktur, die eigenen Anlagen mal ausgenommen. Und dieses sehr Schwammige, sollte sich das zuspitzen im Ernstfall, damit ist genau das gemeint. Damit ist ein Angriffsfall gemeint, wenn, und das ist ja ein realistisches Bedrohungsszenario, über das auch länger schon gesprochen wird, tatsächlich nicht wie in Berlin ein Stromnetz an einem Punkt beschädigt wird und das schon einfach sehr, sehr viele Menschen ins Blackout stürzt, sondern gezielt von außen an mehreren Punkten kritische Infrastruktur auf mehreren Ebenen angegriffen wird, also Krankenhäuser Stromausfälle haben. Da gibt es Hochrechnungen, dass nach 24 Stunden wird es dann schon für die ersten Menschen wirklich kritisch. Und woanders, was weiß ich, die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert, dann wird die Bundeswehr nicht da sein, um Notstromaggregate aufzustellen.
Nee, weil sie die dann vielleicht auch selber brauchen. Martin, das war jetzt wahrscheinlich nicht, ich sag mal, das hat jetzt nicht der Euphorie zugetragen und jetzt
es tut mir so leid.
Keine Podcast-Ausgabe, die sie mit einem Lächeln zurücklässt, aber ich hoffe, wir konnten trotzdem ein bisschen informieren über die aktuelle Diskussion, was Rüstungsindustrie, Verteidigungsindustrie und auch Schutz der kritischen Infrastruktur in Berlin und Brandenburg angeht. Ich danke dir auf jeden Fall an der Stelle und gehst du Dosen shoppen am Wochenende? Die ein oder andere Konserve mitnehmen?
Ich habe nicht mal einen Keller. Ich habe so Schwierigkeiten gehabt, in Berlin eine Wohnung zu finden, dass wir nicht mal einen Keller haben. Sonst würde ich da gerne wenigstens ein paar Liter Wasser reinstellen. Wie gesagt, nach so ein paar Jahren in Polen, da hat sich auch meine Sicht auf die Welt so ein bisschen verändert. Im Moment müsste ich das irgendwie, weiß ich nicht, im Bad, in die Badewanne stapeln.
Okay. Dann wünsche ich dir dafür viel Glück und hoffe, dass du es nie brauchen wirst.
Danke.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Falls Sie nach dieser Folge noch mehr hören wollen, empfehle ich Ihnen unseren RBB-Podcast Welt macht China. In der aktuellen Folge geht es vor allem um die Frage, ob nicht eventuell China der heimliche Gewinner des aktuellen Iran-Krieges ist. Welt macht China, zu finden bei ARD Sounds. Da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Wir hören uns nächste Woche wieder an gleicher Stelle. Tschüss, sagt Sebastian Schöbel.